und die Buchhändlerin. Wir lesen vor. August Strindberg, Die Beichte eines Toren. Ich lese von Anfang an. Es war am 13. Mai 1875 zu Stockholm. Ich sehe mich noch in der Königlichen Bibliothek, die einen ganzen Flügel des Schlosses einnimmt, und zwar in dem großen Saal, dessen buchenes Getäfel sich mit der Zeit gebräunt hat wie der Meerschaum einer gut eingerauchten Spitze. Der ungeheure Raum mit Rokokoleisten, mit Laubgewinden, Ketten und Wappen geschmückt, in der Höhe des ersten Stocks von einer Galerie mit toskanischen Säulen umgeben, öffnet sich gähnend wie ein Abgrund unter meinen Füßen. Mit seinen 100.000 Bänden, einem riesigen Gehirn ähnlich, in dem die Gedanken der verschwundenen Generation in Fächern aufgereiht sind. Die beiden Hauptteile dieses Saales, an den Wänden ganz mit 3 Meter hohen Gestellen besetzt, werden durch einen Gang getrennt, der den Raum in seiner ganzen Länge durchschneidet. Die Frühlingssonne sendet ihre goldenen Strahlen durch die 12 Fenster und beleuchtet die Renaissance-Bände in weißem und goldenem Pergament. Die schwarzen, mit Silber beschlagenen Marokkinbände des 17. Jahrhunderts, den Kalbledereinband des 18. Jahrhunderts mit seinem roten Schnitt, den grünen Lederband, der unter dem Kaiserreich beliebt war, und die billigen Einbände von heute. Hier halten die Theologen gute Nachbarschaft mit den Aposteln der Magie, die Philosophen mit den Naturforschern, die Dichter kommen gut mit den Historikern aus. Ein geologisches Lager von unergründlicher Tiefe, in dem sich wie in einem Puddingstein die aufeinander folgenden Schichten gelagert haben, die von der menschlichen Dummheit oder dem menschlichen Genie erneuerten Etappen bezeichnend. Ich sehe mich noch. Ich war auf die umlaufende Galerie gestiegen und ordnete eine Sammlung alter Bücher, die ein berühmter Bücherliebhaber soeben der Bibliothek geschenkt hatte. Er war so klug gewesen, sich die Unsterblichkeit zu sichern, indem er den Bänden sein Ex Libris mit dem Wahlspruch »Speravit in festis« mitgab. Da ich abergläubisch wie ein Atheist war, machte dieser Spruch, der seit einer Woche immer wieder vor meinen Augen erschien, sobald ich ein Band aufschlug, Eindruck auf mich. Noch in seinem Unglück behielt dieser tapfere Mann eine Hoffnung, und das war ein Glück für ihn. Ich aber hatte jede Hoffnung verloren. Mein Drama in 5 Akten oder 6 Bildern, darunter 3 Verwandlungen auf offener Bühne, konnte ich nicht zur Aufführung bringen. Was meine Beförderung zum Bibliothekar betraf, so hätte ich, um eine Stelle zu erhalten, 7 Vordermänner begraben müssen, die alle bei vollkommener Gesundheit waren, von denen 4 Zinsen bezogen. Wenn man ein monatliches Gehalt von 20 Kronen bezieht, in der Schublade einer Dachstube ein Drama in 5 Akten liegen hat, ist man im Alter von 26 Jahren nur allzu sehr geneigt, sich dem modernen Pessimismus, dieser Erneuerung des Skeptizismus, anzuschließen, der für alle Erfolglosen so bequem ist. Die finden darin eine Entschädigung für ausgefallene Mittagessen und ersetzen durch einzelne bewundernswerte Schlussfolgerungen einen noch vor Ende des Winters verpfändeten Überzieher. Mitglied einer gelehrten Bohem, die auf eine ältere Künstlerbohem gefolgt war, Mitarbeiter ernster Zeitung und stattlicher Zeitschriften, die schlecht zahlten, Teilhaber einer für die Übersetzung von Hartmanns Philosophie des Unbewussten begründeten Gesellschaft, Anhänger einer Geheimverbindung für freie und zahlende Diebe, den wertlosen Titel eines königlichen Sekretärs tragend, Verfasser 2 im Königlichen Theater aufgeführten Einakter, konnte ich nur mit großer Mühe den Unterhalt aufbringen, um dieses elende Dasein zu fristen. Ich war eingenommen gegen das Leben, ohne jedoch darauf verzichtet zu haben. Im Gegenteil, denn ich tat mein Möglichstes, um es in die Länge zu ziehen und meine Rasse und mich fortzusetzen. Man muss zugeben, dass der Pessimismus, der von der Menge wörtlich genommen und mit der Hypochondrie zusammengeworfen wird, in Wirklichkeit eine Lebensanschauung bildet, die ziemlich heiter und sogar tröstlich ist. Da alles nur ein relatives Nichts ist, warum so viel Wesen davon machen, besonders da die Wahrheit selbst nur eine augenblickliche ist? Hat man nicht eben entdeckt, dass die Wahrheit von gestern sich in die Dummheit von morgen verwandelt? Warum denn seine Kräfte und seine Jugend verbrauchen, um neue Dummheiten zu entdecken? Der einzige als wahr erwiesene Punkt ist, dass der Tod uns bevorsteht. Lasst uns also leben. Für wen? Für was? Ach! Nachdem aller am Ende des letzten Jahrhunderts abgelegte Hausrat wieder eingeführt war, als Bernadotte, ein enttäuschter Jakobiner, den schwedischen Thron bestieg, hatte das Geschlecht von 1860, zu dem ich gehöre, seine Hoffnung mit der parlamentarischen Reform, die mit so viel Lärm aufgetreten war, zusammenbrechen sehen. Die beiden Kammern, welche die vier Stände ersetzt hatten, bestanden zum größten Teil aus Bauern. Die hatten den Reichstag in einen Gemeinderat verwandelt, in dem jeder in aller Freundlichkeit seine kleinen Angelegenheiten bearbeitete, ohne sich je mit Lebensfragen und Fortschritt abzugeben. Die Politik erschien uns also als ein Ausgleich zwischen kommunalen und privaten Interessen. Die letzten Reste eines Glaubens an das, was man damals das Ideal nannte, lösten sich in Gärungsstoff der Bitterkeit auf. Dazu kam die religiöse Reaktion, die sich nach dem Tod Karls des IX. Zeigte, als die Königin Sophie von Nassau auf den Thron stieg. Es waren also andere Gründe, die den aufgeklärten Pessimismus rechtfertigten, nicht etwa persönliche. Der Staub der umgestellten Bücher will mich ersticken. Ich öffne ein Fenster, das auf den Löwenhof hinausgeht, um frisch Luft einzuatmen und ein Stück der Landschaft vor Augen zu haben. Eine würzige Brise kommt mir entgegen, vom Duft der Fliederblüten und dem aufspringenden Saft der Pappeln erfüllt. Das Gitterwerk bedecken Geißblatt und wilder Wein mit ihrem Grün. Akazien und Platan, welche die gefährlichen Launen des nordischen Mai wohl kennen, halten sich noch zurück. Das ist der Frühling, wenn auch das Skelett von Strauch und Baum unter dem jungen Laub noch zu sehen ist. Und jenseits der Brüstung, auf der Vasen aus Delfter Fayence stehen, mit dem Chiffre Karls des XII. Gezeichnet, ragen die Masten der Dampfer auf, die am Kai vor Anker liegen. Zu Ehren des Maifestes bewimpelt. Dahinter die flaschengrüne Linie der Bucht zwischen ihren beiden Ufern, auf denen die Stämme von Bäumen stufenweise ansteigen. Auf der einen Seite mit Blättern, auf der anderen mit Nadeln. Alle auf der Reede ankernden Schiffe haben ihre Nationalfarben entfaltet, die mehr oder weniger die verschiedenen Völker symbolisieren. England mit dem Rot des blutenden Rindfleisches, Spanien gelb und rot gestreift wie die Jalousien seiner maurischen Balkons, die Vereinigten Staaten mit ihrem gestreiften Betzwillig, die heitere Tricolore Frankreichs neben der düsteren Flagge Deutschlands, deren Treffers neben der Stange immer Trauer anzeigt. Das Frauenmieder von Dänemark, die verkleidete Trikolore von Russland. Alle sind da, Seite an Seite mit ausgebreiteten Flügeln unter dem marineblauen Tuch eines nordischen Himmels. Und der Lärm der Wagen, der Pfeifen, der Glocken, der Krane belebt dieses Bild. Der Geruch von Maschinenöl, von Leder, von gesalzenem Hering, von Kolonialwaren mischt sich in den Duft des Flieders. Ein Ostwind, der vom offenen Meer kommt und dort auf die schwimmenden Eisschollen der Ostsee gestoßen ist, erfrischt die Luft. Ich hatte meine Bücher vergessen. Sobald ich ihnen den Rücken kehrte, steckte den Kopf zum Fenster hinaus und nahm mit allen fünf Sinnen ein Bad, als die Wache unter den Klängen des Marsches aus Faust vorbeimarschierte. Musik, Fahnen, der blaue Himmel, Blumen, alles berauschte mich dermaßen, dass ich meinen Bürodiener nicht bemerkte, der die Post brachte. Er berührte meine Schulter, übergab mir einen Brief und verschwand wieder. Ein Brief von einer Dame. Eilig öffnete ich den Umschlag, schon Frauengunst witternd, denn das war es sicher. Wirklich! Seien Sie heute pünktlich um 5 Uhr vor Nummer 65 der Regierungsstraße. Sie werden mich dort sehen. Erkennungszeichen, eine Notenrolle. Ich war vor kurzem mit einem verschmitzten Weibchen an der Nase herumgeführt worden und hatte mir geschworen, eine günstige Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen. Deshalb machte ich keine Schwierigkeiten. Nur eins missfiel mir. Dieser befehlende, entschiedene Ton, der das Gefühl meiner männlichen Würde verletzte. Wie konnte sich diese Unbekannte es herausnehmen, mich so unversehens zu überfallen? Was mögen sich diese Damen einbilden, die über unsere Tugend eine so schlechte Meinung haben? Man bittet nicht um Erlaubnis, man gibt seiner Eroberung einen Befehl. Leider war ich schon eingeladen worden, am Nachmittag eine Landpartie zu machen. Auch fühlte ich mich wenig geneigt, am hellen Tag und in einer Hauptstraße einer Dame den Hof zu machen. Um 2 Uhr begab ich mich ins Laboratorium unseres Chemikers, wo meine Kameraden sich versammelten. Man drängte sich schon im Vorzimmer. Doktoren und Kandidaten der Philosophie und Medizin waren es, die alle das Programm des Festes wissen wollten. Ich hatte mir inzwischen die Sache überlegt. Ich entschuldigte mich, die Partie nicht mitmachen zu können. Man ersuchte mich, die Gründe anzugeben, aus denen ich die Orgien des Abends versäumen wolle. Ich holte meinen Brief hervor und gab ihm einem Zoologen zu lesen, der im Liebesfach für einen großen Gelehrten galt. Die Zeilen entlockten ihm nur ein Kopfschütteln, während er stoßweise dieses Urteil hervorbrachte. Nichts Gutes. Das verheiratet sich, aber verkauft sich nicht. Familie, mein Lieber. Gerader Weg. Aber wie du willst. Geh nur, du wirst uns nachher im Park finden, wenn dein Herz dich treibt und wenn die Dame dem Horoskop nicht entspricht. Zur vorgeschriebenen Stunde nahm ich auf dem Trottoir des bezeichneten Hauses meinen Posten ein und wartete auf das Erscheinen der schönen Unbekannten. Diese Notenrolle, das war eine Aufforderung zur Heirat, ganz wie eine Anzeige auf der 4. Seite der Zeitung. Ich bekam Bedenken, als ich mich schon der Dame gegenüber sah. Mein erster Eindruck, auf den ich viel gebe, war ganz unbestimmt. Alter ungewiss, zwischen 29 und 42, ihre Art sich zu kleiden, sehr abenteuerlich, Künstlerin oder Blaustrumpf, Familientochter oder freies Mädchen, Emanzipierte oder Kokotte? Sie stellte sich mir vor als die Verlobte eines alten Freundes, eines Opernsängers, der wolle sie unter meinem Schutz stellen. Das Letzte war, wie ich später entdeckte, eine Lüge. Sie war wie ein Vögelchen, zwitscherte ununterbrochen, in einer halben Stunde wusste ich alles von ihr. Was sie fühlte, was sie dachte. Es interessierte mich mäßig, und ich fragte sie, womit ich ihr dienen könne. Auf ihre Antwort rief ich aus. »Ich soll der Beschützer eines jungen Mädchens sein? Sie wissen also nicht, dass ich der leibhaftige Teufel bin? Ach, Sie glauben das zu sein, aber ich kenne Sie aus dem Grunde.« Gab sie zurück. »Ach, Sie glauben das zu sein, aber ich kenne Sie aus dem Grunde«, gab sie zurück. »Sie sind unglücklich, das ist alles, und man muss sie ihren düsteren Gedanken entreißen.« »Sie kennen mich aus dem Grunde? Ei, glauben Sie, in Wirklichkeit kennen Sie nur die jetzt veraltete Ansicht, die Ihr Bräutigam über meine Person hat.« Es war nichts zu machen. Meine schöne Freundin befand sich auf dem Laufenden, wusste selbst aus der Ferne im Herzen des Mannes zu lesen, sie war eine von diesen zähen Naturen, welche die Geister beherrschen möchten, indem sie sich in die geheimsten Falten der Seelen einschmeicheln. Sie unterhielt eine ausgedehnte Korrespondenz, bombardierte alle bekannten Leute mit Briefen, erteilte Ratschläge, verschwendete an junge Leute Ermahnung, wollte durchaus das Schicksal der Männer leiten. In Macht vernarrt, Leiterin eines Unternehmens zur Rettung von Seelen. Beschützerin aller Welt hatte sie die Mission, mich zu retten, entdeckt. Kurz eine Intrigantin von reinstem Wasser mit wenig Geist und einer außerordentlichen weiblichen Dreistigkeit. Ich begann sie zu hänseln, indem ich mich über alle lustig machte, über die Welt, über die Menschen, über Gott. Sie erklärte meine Äußerung für zersetzend. Aber was fällt Ihnen ein, Fräulein? Zersetzend, meine Ideen? Sie sind im Gegenteil ganz frisch vom neuesten Datum und Ihre Ideen, Rückstände einer vergangenen Epoche, Gemeinplätze meiner Jugend, der Ausschuss vom Ausschuss, erscheinen Ihnen neu. Aufrichtig? Was Sie mir als junges Gemüse auftragen wollen, sind nur Konserven in schlecht verlöteten Büchsen. Fort damit, die riechen ja. Sie verstehen, was ich meine. Wütend? Fassungslos verließ sie mich, ohne sich zu verabschieden. Nachdem ich mit ihr fertig geworden war, beeilte ich mich, meine Freunde im Park aufzusuchen, wo wir die Nacht verbringen wollten. Am anderen Morgen erhielt ich, noch etwas erregt, einen Brief voll weiblicher Geckenhaftigkeit, in dem sie mich mit Vorwürfen überhäufte und mit Mitleid, Nachsicht überschüttete. Sie sprach Wünsche aus für meine geistige Gesundheit und schloss damit, dass sie mich zu einem neuen Stelldichein berief. Wir müssten, kündigte sie an, bei der alten Mutter ihres Bräutigams einen Besuch machen. Als gut erzogener Mann ergab ich mich darein, diesen zweiten Platzregen über mich ergehen zu lassen. Um so billig wie möglich davonzukommen, legte ich die Maske vollkommener Gleichgültigkeit in Beziehung auf Gott, die Welt und das Übrige an. O Wunder! Das Fräulein in einem mit Pelz besetzten, eng anliegenden Tuchkleid mit einem Rembrandt-Hut empfing mich wohlwollend, voll der zärtlichen Aufmerksamkeit einer älteren Schwester, alle brennenden Fragen vermeidend, war sie so reizend, dass sich unsere Geister, dank unserem gegenseitigen Wunsch, einander zu gefallen, in einer liebenswürdigen Unterhaltung vereinigten, aus der sich Sympathie entwickelte. Nachdem wir den Besuch gemacht hatten, gingen wir beide an diesem schönen Frühlingsabend spazieren. Ob ich nun das gebieterische Bedürfnis nach Vergeltung empfand oder ob ich darüber böse war, die Rolle eines Vertrauten gespielt zu haben, genug, ich hatte den diabolischen Einfall, ihr anzuvertrauen, ich sei beinahe verlobt. Was nicht einmal eine halbe Lüge war, da ich wirklich zu dieser Zeit einem Mädchen den Hof machte. Darauf nahm sie die Miene einer Großmutter an, begann das junge Mädchen zu beklagen, fragte mich nach ihrem Charakter, ihrem Aussehen, ihrem Stande, ihren Verhältnissen. Ich entwarf ein Porträt, das geeignet war, ihre Eifersucht zu erregen. Unsere eifrige Unterhaltung ließ etwas nach. Das Interesse, das sie mir entgegenbrachte, nahm ab, als mein Schutzengel eine Konkurrentin witterte, die ebenfalls meine Seele retten könnte. Wir trennten uns, ohne uns von der unmerklich über uns gekommenen Kälte befreit zu haben. Als wir uns am nächsten Tag wieder trafen, drehte sich die Unterhaltung ausschließlich um die Liebe und meine Verlobte. Nachdem wir 8 Tage lang zusammen die Theater und Konzerte besucht und Spaziergänge gemacht hatten, war sie an ihr Ziel gelangt. Ihre tägliche Begleitung war ein Teil meiner Lebensgewohnheit geworden, auf die zu verzichten mir nicht mehr möglich war. Mit einer nicht alltäglichen Frau eine Unterhaltung zu führen, ist eine Kunst. Das hat einen fast sinnlichen Reiz. Die Seelen berühren, die Geister umarmen sich.